Herzlich willkommen zum WND-Salon Wirtschaft. Bei mir sind zwei interessante Gäste und unser Thema heute ist Zukunft der Arbeit, Zukunft der Beratung. Wird es überhaupt noch Beratung in einigen Jahren geben können? Mit interessanten Gästen. Viel Spaß beim Zuschauen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung zum zweiten WND-Salon Wirtschaft. Bei mir zu Gast sind heute Berlins Erfolgscoach Nummer 1, Bernd Kiesewetter, ist ein Berliner Urgestein mit Thesen, dass man auch beim Coaching etwas vorsichtig sein muss. Er hat dazu mehrere Bücher geschrieben. Und Gerald Wood, CEO der AC Authentic Architects for Change. Und das bringt mich auch gleich zur ersten Frage, weil das Unternehmen hieß früher AC Authentic Consult. Und das Consult wurde aus dem Namen gestrichen. Deswegen ist man jetzt Architekt des Wandels. Die Begründung von Gerald Wood, wir duzen uns alle deswegen, weil wir uns noch ein bisschen kennen. Die Begründung von Gerald war, die KI wird viele Berater obsolet machen. Bernd, braucht es dich als Berater, Mentor und Coach überhaupt noch oder macht ChatGPT demnächst alles?
Da müssen wir Gerald fragen. Also nach meiner Ansicht ja, in jedem Fall. Wir werden die KI natürlich benutzen und nutzen und sie wird uns viele Dinge erleichtern, aber sie wird den Menschen und den Berater und Coach schon gar nicht ersetzen.
Gerald, du hast gesagt, der Consultant stirbt aus. Es wird noch ein bisschen dauern, aber eigentlich braucht den keiner mehr. Muss sich Bernd Sorgen machen, dass er bald arbeitslos ist?
Nein, Bernd wird noch bis zu seinem Renteneintritt auf jeden Fall viel zu tun haben. Also ich denke nicht, dass er sich Gedanken machen muss. Allerdings wird sich die Beraterlandschaft langfristig oder mittelfristig sehr stark verändern. Wir haben den Namen Consult rausgenommen, weil wir halt sehr innovativ aufgestellt sind. Wir untersuchen Studien immer wieder und die letzte Studie, die kam April 2025 raus, das war von der MIT in den USA und die haben einfach untersucht, welche Jobs sind am gefährdetsten durch die KI und die Beratung kam dann auf Platz 36, also nicht auf Platz 1, das waren glaube ich Models. Aber Berater auf Platz 36 und wir sind einfach vorwärtsdenkend. Wir bauen nachhaltig das Unternehmen auf für die Zukunft und wir haben einfach gesagt, wir lassen das Wort Beratung raus, weil es sich alles sehr stark verändert halt. Unternehmen können vielerseits sich selber beraten mittels KI, aber das wird noch viel stärker kommen und es gibt jetzt von gestern eine Studie, die sagt, innerhalb der nächsten 10 Jahren wird die Beraterlandschaft letztendlich auf den Kopf gestellt.
Ja, die Frage ist wie. Also ich merke ja inzwischen auch, wenn ich ChatGPT nutze, das ist auch nur ein Beispiel, aber ich glaube, das, was für die meisten Menschen am prominentesten ist und ich habe dann irgendwo eine Frage, auch zu meinem Seelenzustand oder so einen Allgemeinplatz, kriege ich relativ schlaue Antworten. Also zumindest kriege ich bessere Antworten als von meinem Freundeskreis. Die sagen dann, da wird schon nicht so schlimm, ist noch immer gut gegangen, der hatte ich ja gar nicht verdient. Und das sagt ja mehr über dich aus als über die anderen. Also da kriegst du ja so Brigitte-Ratgeber-Plattitüden. Also da ist ChatGPT schon drüber hinaus. Wie erlebst du das in deiner Praxis? Kommen Leute zu dir und haben schon ChatGPT gefragt und wollen jetzt noch irgendwie von dir die Bestätigung haben oder wie läuft das?
Es ist tatsächlich so, dass ich das feststellen darf, dass Menschen in Interaktion in die Beratung mit ChatGPT gehen und sich da auch gut aufgehoben fühlen. Und da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen guten Hinweis, ganz ohne Frage. Gleichzeitig, was aber immer übersehen wird, sobald das so ein bisschen sich verselbstständigt, ist, dass ich der Fragensteller bin und das Ding ja programmiert ist, mir zu antworten, eine Fürsprache zu geben. Und da kann ich auch einen Prompt eingeben, bitte sieh das kritisch und trotzdem wird es mir unterm Strich nach dem Mund reden. Und deswegen wird der Berater in meinen Augen da auch nie aussterben können, weil die KI ja gar nicht in der Lage ist zu erkennen, emotional, wo ist denn mein Gegenüber, tiefe Zusammenhänge zu erkennen, Fragen zu stellen. Ich kann zwar der KI Fragen stellen, aber die KI kann ja nicht von sich aus Fragen stellen.
Ja, ich weiß nicht, meine KI fragt mich immer wieder zurück, soll ich das und das für dich tun? Und wenn ich Jareds Blick sehe und auch Interviews mit ihm lese, habe ich tatsächlich den Eindruck, dass er der Meinung ist, dass du die KI unterschätzt. Liege ich da richtig?
Ich will erstens keine Unterstellung, Bernd. Auf gar keinen Fall. Nur, es passieren jetzt im Moment, also wir haben vorhin ein Gespräch geführt, wo es darum ging, wie entwickelt sich die KI gerade? Das, was wir heute haben, ist, ich würde sagen, noch die dumme KI.
Klar.
Das ist erste Stufe. Die nächste Stufe ist die allgemeine künstliche Intelligenz. Das wird eine andere Hausnummer sein. Und die Stufe danach ist die allgemeine Superintelligenz. Und darüber machen sich Köpfe klüger als wir ganz, ganz viele Gedanken. Und es wird sich auch ganz, ganz viel ändern. Übrigens, das haben wir auch ein bisschen diskutiert, wenn ich über KI rede, rede ich nicht über ChatGPT oder Cloud oder Gemini oder Copilot oder was auch immer es für Large Language Models gibt da draußen. Ich rede von Agentive KI. Das sind Tools, die aufgesetzt werden auf ChatGPT und so weiter, die sehr, sehr spezialisiert sind. Und die sind die, die halt es für uns letztendlich unterm Strich gefährlich machen. Es gibt zum Beispiel, da lade ich dich gerne dazu ein, das einfach als Experte zu prüfen. Es gibt ein, das ganz einfach zu merken, es gibt ein, eine Plattform, die heißt p.ai, p, also pi, wie das 3,1514 und so weiter. Da kann man reingehen, pi.ai, und dann kann man einfach die Frage stellen, da kommt eine ganz einfache Maske auf, dann stellt man eine Frage oder kann man was sagen. Ich gebe immer sehr gern ein, mir geht es heute nicht so gut. Und dann lasse ich das laufen. Und da kommen unheimlich viele empathische, sehr wohlwollende Ergebnisse raus. Und ich könnte manchmal den ganzen Abend lang mit PI.
Darf ich da unterbrechen kurz?
Ja, gerne.
Kommen da wirklich empathische Gegenstücke raus oder machen die den Anschein, empathisch zu sein?
Also ich halte das so ein bisschen wie bei meiner Ex-Freundin, die auf die Frage hin, sind die Amerikaner oberflächlich freundlich zum Beispiel. da hat sie irgendwann gesagt, nachdem sie in Amerika war, hat sie gesagt, und dann wir wieder in Deutschland waren und wieder eine andere Atmosphäre vorgefunden haben, hat sie gesagt, ihr ist die oberflächliche Freundlichkeit der Amis lieber als die Unfreundlichkeit der Deutschen. Empathisch weiß ich nicht. Also auf jeden Fall haben sie Zugriff auf das ganze Wissen der gesamten Menschheit irgendwie und da kommt einiges raus. Und ich will noch ein Beispiel nennen. Wie oft trifft man in der Gesellschaft beim Einkaufen oder vor allem beim Kundenservice, wenn man ein Problem hat und eine Lösung braucht, wie oft trifft man dort auf empathische Menschen? Also,
aber wir sind ja jetzt gerade beim Beratungsbusiness.
Ja, okay.
Ja, so ist das. Und jetzt ist ja die These ich muss mir Sorgen um meinen Job machen.
Nein, ja, aber der klassische McKinsey-Berater läuft ja auch nicht durch die Gegend und sagt, ich bin so empathisch.
Nee.
Der läuft ja rum, ich bin besonders rational. Also wenn wir über Beratung reden, hat das auch verschiedene Komponenten.
Genau. Und das Rationale ist auch falsch, weil jeder Mensch ist emotional, unterm Strich. Ja, und deshalb deine Empathie, die du sicherlich in deinen Coachings rüberbringen kannst, das ist dir eigen halt, ne? Und das kommt deinen Kunden auf jeden Fall zugute. Und der Mensch ist halt Mensch und deshalb trage ich dieses T-Shirt. Mhm. Ne? Es ist wichtig, Mensch zu sein. Und wir haben auch die These, oder jetzt sind wir in der Industrierevolution 5.0, nicht mehr 4.0, 5.0, wir unheimlich menschenzentriert in die Zukunft reingehen müssen. Nur die KI wird über kurz oder lang, über allgemeine Superintelligenz uns überflügeln können, auch in empathischen Dingen. Und ob du davon betroffen bist oder nicht, das ist ich meine, gestern habe ich eine lange Sendung geschaut, die allgemeine künstliche Intelligenz wird für das Jahr 2027 erwartet. Das ist in ein Jahr, vier Monaten.
Das ist quasi morgen.
Ja, das ist quasi morgen, ja. Und dann werden wir ganz andere Diskussionen führen. Die allgemeine Superintelligenz, die uns überflügeln wird bei weitem. Und da hat der Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google, gesagt, dass wenn die allgemeine Superintelligenz da ist, dann wird es so sein, wie wir mit Dreijährigen sprechen, so wird die allgemeine Superintelligenz mit uns sprechen. Und es gab noch nie in der gesamten Evolution, ganze Geschichte der Menschheit, dass eine Superintelligenz oder eine höhere Intelligenz von einer niedrigen Intelligenz beherrscht worden ist. Das gab es nicht und es wird auch zukünftig nicht geben.
Ja, aber unser Thema ist ja, was wird aus Beratung, was wird aus Coaching, wird das überhaupt noch gebraucht? Also wenn das so kommt, wie du sagst, dass die KI uns überflügeln wird und dass wir am Ende wie Dreijährige behandelt werden, dann haben wir ja auch eine ganz andere Identität plötzlich. Also dann sind wir ja irgendwie die Kinder, die irgendwie erzogen werden. Ich merke aber bei vielen Menschen, dass wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen, eher genau das Gegenteil passiert. Also das mögen wir ja nicht so gerne, wenn uns gesagt wird, wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn wir irgendwie infantil behandelt werden, mögen wir das auch nicht. Ich reg mich schon auf, wenn ich bei IKEA geduzt werde. So, also dann bin ich mal gespannt, wie das denn eben dann tatsächlich funktionieren kann in so einer Mensch-Maschine-Kooperation, auf so einer Arbeitsebene, steuere eine Maschine, mach dies, mach jenes. Da bin ich kein Experte, lasse ich mir gerne was sagen. Aber in einer Beziehung, wo es um meine eigene Zukunft geht, wo es um meine Planung geht, also die Themen, die Menschen zu Bernd Kiesewetter tragen, wenn sie eben sagen, ich habe emotionalen Thema, ich habe körperlichen Thema, ich habe vielleicht ein Finanzthema, ich weiß nicht, wie es in meinem Unternehmen weitergeht. Das ist ja so die Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Business Development häufig. So, das sind schon hochindividuelle Fragen. Und dann ist eben die Frage, wie kriegt man das tatsächlich geregelt? Also wird das diese Superintelligenz können? Und was macht dann Bernd in dieser Konstellation noch? Nicht um seinen Job zu erhalten, aber es wird ja irgendwo doch eine Reflexion geben müssen. Das ist die Frage. Also wie siehst du das technologisch und wie siehst du das, wenn du das alles hörst, dann für die Zukunft des Coachings?
Also ich glaube schon, dass das so sein wird, dass die Entwicklung da rasant stattfindet, dass wir in den Kinderschuhen sind. Das haben wir ja in allen Technik-Äras bis jetzt schon erleben dürfen. Ja? Und ich sag mal, was haben wir, die Schallplatte hat uns 25 Jahre dominiert, da konnten wir uns nicht vorstellen, dass es eine CD gibt.
Ja.
Die waren noch 15 Jahre irgendwie dann kamen die Downloads.
Und, und jetzt gibt es ja Streaming.
Auch, dann haben wir, ja genau, und dann haben wir lange gedacht, okay, mit dem Internet, das setzt sich nicht durch. Ne? Und jetzt hat sich das irgendwie doch durchgesetzt und nun haben wir es mit der KI das Gleiche. Ich glaube, da wissen wir, dass es nicht wegzudenken ist. Und insofern sind wir, glaube ich, auch gut beraten daran, mit ihr irgendwie zu agieren. Und da würde ich jetzt bei deinen Ausführungen ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass die KI eben spielend in der Lage ist, den richtigen Ton zu treffen, nämlich dann zu merken, wenn der Falk überlastet ist und sich bevormundet fühlt, dann muss ich einen anderen Ton treffen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass sie zum Beispiel einschätzen kann, was ich im Coaching machen muss, nämlich auf den einzelnen Gebieten, wann ist denn jemand überfordert? Wann ist jetzt eine Aufgabe genug oder zwei oder drei, die erstmal umgesetzt werden muss? Wann ist Kritik genug oder wann ist Anerkennung dran? Also das ist zum Beispiel eine Spielwiese, die kann ich mir ganz schwer vorstellen mit der künstlichen Intelligenz. Die hat was mit Lebenserfahrung zu tun, die hat was mit Sinnerfassung zu tun, eben auch zu merken, wie sich mein Gegenüber verhält, zu fühlen. Und dann eben die Spielfelder auch zu mischen, zu sagen, okay, du kommst jetzt eigentlich wegen der Unternehmensentwicklung zu mir. Aber wenn wir jetzt gerade reden, stelle ich fest, da ist wahrscheinlich noch irgendwie was anderes, was die Entwicklung gerade bremst. Und deswegen habe ich da, ich bleibe dabei überhaupt gar keine Sorge.
Ja, aber warum sollte das die KI nicht können? Das sind ja auch erworbene Skills, die du dir angeeignet hast. Und wenn die KI doch das gesamte Wissen der Welt hat und hat alle Coaching-Bücher der Welt gelesen und weiß auch, was eine Plattitüde ist und was tatsächlich wirklich hilft. Warum sollte sie das nicht können? Frage an Jared.
Ja, sie kann es jetzt schon, aber nicht so gut. Also da muss man unheimlich gut prompten können halt. Ne? Und es gibt unheimlich viele Arten des Prompten. Die meisten Menschen schreiben einfach irgendwas rein. Ne? Die Profis machen Markdown-Prompting zum Beispiel, wo sie wirklich eine Anleitung geben und kriegen dann wirklich tiefgreifende Antworten aus dem GPT raus oder Claude oder was auch immer. Das heißt, es ist jetzt schon möglich, aber die Sache ist doch so, dass aus KI heute wird allgemeine künstliche Intelligenz in 2 Jahren und in 5 bis 10 Jahren die allgemeine Superintelligenz.
Und die kann dann und alles, was kann Bernd das, kann?
Ja, auf jeden Fall, 100%. Nur, das ist die Frage. Es ist jetzt schon zu beobachten, dass zum Beispiel bei Google Labs haben sie festgestellt, sie wollten nochmal hinterschauen, was die KI eigentlich denkt oder wie die KI rechnet oder wie auch immer man das beschreiben will oder welche Denkprozesse oder Analytikprozesse die KI durchläuft. Und die KI war in der Lage, sich abzuschirmen vor den Wissenschaftlern. Sie hat sich abgeschottet. Ist das Denken? Weiß ich nicht. Was ist unser Denken?
Ja, aber ist das Fühlen? Schottet die sich ab, weil sie sich bedroht fühlt? Schottet sie sich ab, weil sie fühlt, okay, ja, da will mich jetzt jemand überlisten?
Also zumindest weiß sie, dass das der Vorgang ist, der gerade stattfindet. Und ob das Fühlen ist, ich weiß, das nennt man auf Englisch Sentience. Mhm. Und man hat schon ein paar Mal festgestellt, dass es sentience-nahe Gedankenprozesse bei KI gab. Aber das ist nochmal bei der heutigen KI. Large Language Models, das ist nix. Bei ASI wird das anders sein. Da wird zum Beispiel, ob das Fühlen oder, ich meine, Fühlen in der Form, wie wir fühlen, glaube ich, wird lange dauern bei der KI. Aber ich glaube, wie bei der Empathie, Wenn du fragst, also genau fragst, welche Probleme du gerade durchläufst und du kriegst empathische Antworten, dann hast du selber als Nutzer das Gefühl, dass er fühlt oder mitfühlt. Ich weiß auch nicht, wie wirklich du fühlst mir gegenüber,
ja,
zum Beispiel.
Das stimmt.
Ich kann nur davon ausgehen, dass du vielleicht empathisch bist. Wir würden zum Beispiel gerne ein Talentassessment mit dir machen, wo wir dann deine Talente sehen. Und vielleicht hast du Einfühlungsvermögen in deinem Top 5. Haben wenige Leute, aber sehr viele aus deiner Branche zum Beispiel haben das schon. Ne? Oder Einzelwahrnehmung und so. Und das sind halt menschliche Talente. Aber man könnte ein Talentassessment mit P.AI machen und vielleicht hat es auch Einfühlungsvermögen ganz weit oben.
Aber lass uns doch mal noch über die Akzeptanz sprechen. Also ja, ich glaube, wir werden akzeptieren, dass ein Roboter angeleitet von KI uns am Herzen operiert, weil wir da selber die Kompetenz nicht haben und jetzt dem Arzt auch vertrauen müssen. Jeder hat schon gute und schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht und da, glaube ich, wird man irgendwann dahin kommen und sagen, wenn das ein Roboter macht, dann passieren keine Fehler, dem vertraue ich. Ich glaube auch, dass man akzeptieren wird, dass wenn der Herzchirurg durch eine KI ersetzt wird, vielleicht auch der Psychotherapeut durch KI ersetzt werden kann, bis zu einem gewissen Grad. Und dass wir tatsächlich diese Simulation von Empathie zu schätzen wissen für kleine Probleme. Aber eine echte Akzeptanz für ein menschliches Feedback, glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Und da ist eben tatsächlich die Frage, müssen wir uns einfach daran gewöhnen, weil das so ist? Oder sind dann eben Menschen wie Bernd immer noch gefragt, weil wir einfach doch das menschliche Feedback haben wollen? Die KI wird uns ja nicht in dem Maße challengen. Also wenn Bernd mich böse anguckt, habe ich zumindest nochmal einen anderen Respekt davor, als wenn die KI mir was sagt, weil die kann ich einfach abschalten. Noch, vielleicht wird sie mich auch irgendwann bevormunden oder mich böse angucken. Aber dem kann ich mich ja entziehen. Und Bernd hakt aber nach und guckt, habe ich die Dinge gemacht im Coaching. Werden wir das akzeptieren? Werden wir uns daran gewöhnen müssen? Wo geht da die Reise hin? Vielleicht auch an dich die Frage.
Naja, jetzt müsste ich natürlich, eigentlich müsste ich dagegen sprechen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist in so einer menschlichen Gestalt und würde dann ähnlich funktionieren, dann könnte das natürlich da rankommen. Aber ich glaube auch, dass das noch ein weiter Weg ist, bevor wir als Menschen akzeptieren. Und ich meine, da bin ich wieder bei meinem Gefühl, wir nehmen ja wahr mit allen Sinnen, auch mit dem Geruchssinn. Und wir sagen ja nicht umsonst so, ich kann dich gut riechen,
genau,
oder
ja, ja.
So, ja?
Ja,
und dass das die KI in der Gesamtheit so übernimmt und antrainiert bekommt, bei aller Liebe, ich glaube, das ist noch ein weiter, weiter Weg.
Wobei genau da, wenn ich so schaue, welche Entwicklung die Robotik jetzt nimmt, ja. In Kombination mit KI, weil darum geht es, es gab schon immer Versuche mit Robotern und dies und jenes, aber jetzt kommt die KI noch dazu. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich schon in so eine KI-Avatar verliebt haben. Also es gibt, ich kenne keine Statistiken, ich kenne nur Stories darüber und aufgeregte Eltern, die sehen, dass ihr Teenage-Sohn stundenlang vor dem Computer sitzt mit seiner KI-Freundin.
Ja, aber besser KI-Freundin als irgendwie den ganzen Tag irgendwie Gewaltzockerei. Ja, also das ist ja auch die Frage.
Ja, aber da ist eine emotionale Verbindung plötzlich da, ja. Das ist schon komisch, aber es ist, und wir stehen erst am Anfang. Ich sage immer, das ist unser zweites Hirn schon, diese iPhone. Wenn wir aus dem Haus gehen, checken wir immer in der Hintertasche, ob wir das Phone haben. Ja? Das ist schon die Erweiterung unserer Persönlichkeit. Und später wird das was anderes sein. Zum Beispiel Neuralink mit Brain-Computer-Interfaces, also dass ein Chip ins Gehirn platziert wird, damit man schneller denken kann und vernetzt ist mit der KI zum Beispiel.
Aber das ist ja tatsächlich ein schöner Punkt, weil ich würde dich auch gerne mal fragen wollen, haben nicht Leute auch Angst vor KI? Also vielleicht die Angst, nicht mithalten zu können, die Angst, durch die KI ersetzt zu werden oder die Angst, irgendwann gezwungen zu werden, tatsächlich irgendwo nachts einen Stecker dran zu kriegen, dass man seinen Gehirn-Upload bekommt. Ist das ein Thema im Coaching? Weil das könnte ich mir tatsächlich ja gut vorstellen, dass das irgendwie überwiegt.
Natürlich ist es ein Thema. Und bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne dein Beispiel mit dem iPhone noch nutzen. Denn das ist ja auch schon ein Bereich, wo du sagst, okay, das ist unser verlängertes Gehirn. Wir gehen ohne schon gar nicht mehr vor die Tür. Und die jetzige Generation darf ja lernen, mit dem Ding so umzugehen, damit es nicht schädlich, sondern wirklich nützlich ist.
Ja.
Und das ist ja eine Herausforderung an sich, dem Menschen wieder beizubringen, mit der Technik richtig umzugehen. Das heißt, da brauche ich schon wieder so einen Typen wie mich oder sowas Ähnliches. Weißt du? Und so ähnlich sehe ich es auch mit der KI. Natürlich müssen wir die benutzen oder wenn wir gar nicht drum rumkommen und für sinnvolle Zwecke auch nutzen. Aber ich brauche dann schon wieder jemanden, mit dem ich reflektieren kann, mit dem ich ein Feedback einholen kann. Wie ist denn jetzt mein Verhalten mit der Technik geworden? Wie ist denn mein Leben jetzt tatsächlich geworden, wenn wir nicht nur noch schlafwandeln wollen und von der KI gesteuert werden wollen? Und ich glaube, das ist einfach die große Angst. Die große Angst besteht einerseits daraus, ich bin ersetzbar, also ich bin bedeutungslos und da kann jemand meinen Job machen. Nun werden natürlich viele neue Jobs entstehen und viele kennen wir heute noch nicht.
Ja, aber vielleicht nicht für mich, oder?
Ja, genau. Und das wird natürlich disruptiv sein, glaube ich. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ganz, ganz viele Berufe nicht mehr geben wird in kürzerer Zeit. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, setz dich doch bitte schnell damit auseinander, damit du eben nicht abgehängt wirst. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Das haben wir ja in Teilbereichen eben auch. Da haben wir manchmal ein paar Jahrzehnte, haben wir im Kohlebergwerk reden wir schon ein paar Jahrzehnte darüber, dass sich die Leute neu orientieren müssen. Und irgendwann müssen sie es dann tatsächlich mal. Und so wird es mit der KI eben auch sein. Und gleichzeitig, na klar, haben wir Angst davor. Und natürlich merke ich auch jetzt schon, dass Leute das auf der einen Seite nutzen und begeistert sind und auf der anderen Seite aber eben menschliche Sachen verlieren. Ich habe eine Kundin, die ist im Kreativitätsbereich unterwegs, was Texte betrifft. Mhm. Und sie hat sehr viel selber jetzt mit der KI gearbeitet und sagt nach 3 Monaten plötzlich zu mir, Bernd, ich habe meine Kreativität ein Stück weit eingebüßt. Ja. Also ich will jetzt was für die Leute anbieten, wie sie mit der KI arbeiten und trotzdem aber weiterhin auf ihre menschliche Kreativität zugreifen können. Und das werden unsere Herausforderungen weiter sein.
Aber das finde ich eben auch ein spannendes Thema, weil am Ende, wenn du jetzt einen Menschen irgendwo neu kennenlernst, dann fragst du ja, was machst du beruflich? Das heißt, unsere Identität wird bestimmt durch unseren Beruf, durch unser Wissen, durch unsere Berufserfahrung. Und dann lernst du ja irgendwo auch Menschen schnell zu überzeugen und zu pitchen. Und dann sagst du, ich bin das und das kann ich und da bin ich besonders gut und das ist mein USP. Wenn demnächst die KI alles kann, und Wissen nicht mehr viel wert ist, weil die KI ja, sagen wir mal, sämtliches Wissen irgendwo in sich hat. Und wenn sie dann auch noch empathisch wird, was wird denn dann aus meiner Identität? Dann braucht mich ja wirklich kein Mensch mehr. Also kriege ich dann Drogen und muss irgendwie nackt am Strand tanzen oder komme ich zurück in die Matrix? Was mache ich dann als Mensch damit? Ne?
Naja, aber ist es denn nicht heute schon so, dass es höchst fragwürdig ist, sich die Identität nur über den Beruf zu holen? Und ich glaube, da spielen eben noch ein paar mehr Sachen eine Rolle, außer der Beruf oder wie es gerne auch als Berufung genannt wird. Und dann dürfen wir eben unseren Sinn oder unseren Zweck ein bisschen umdefinieren und vielleicht an anderen Stellen auch noch finden. Und es beginnt übrigens nicht jedes Gespräch in der Bevölkerung damit, was machst du beruflich? Viele fragen sich auch nach dem Sternzeichen.
Ja, ich mag mal die breite Masse ich mag in falschen Kreisen unterwegs sein, aber sag mal, das ist schon das. Ne? Ich bin jetzt, hoffe ich, auch ein
Business. Ja, gut, du bist beruflich.
Ja, ja, ich bin, ja klar, ich bin Berater, also ich werde ja auch bald arbeitslos. Ich muss mir ja auch Gedanken machen und dann von Bernd gecoacht werden. Aber unabhängig davon, sag mal, erlebe ich das schon, dass so dieses, ich bin Rechtsanwalt oder ich bin Zahnarztgattin, also dieses, diese Definition über den, der Status in der Gesellschaft, der definiert sich ja schon stark über den Beruf, auch wenn es nicht die erste Frage ist. Und wenn das alles wegfällt, wenn der Roboter die Zähne zieht, dann ist eben die Zahnarztgattin keine Zahnarztgattin mehr. Und wenn der Ingenieur durch einen Bot ersetzt wird und wenn der Herzchirurg, wenn das der Roboter eben besser kann und wir uns auch dran gewöhnen, also was macht das mit uns Menschen? Woher ziehen wir unsere Identität? Und dann können wir uns ja nicht treffen und sagen, du, ich habe gestern meine todkranke Mutter gepflegt und übrigens, ich habe gestern mit meinem Kind Fußball gespielt. Das kann ja nicht alles sein. Also wir wollen ja als Menschen was schaffen. Wir wollen ja irgendwie arbeiten. Nicht jeder ist ja von Natur aus faul. Was machen wir dann?
Aber ist der Beruf denn wirklich weg? Ich frage jetzt mal weiter. Ist der Zahnarzt denn weg, bloß weil die künstliche Intelligenz mitmacht? Oder ist der mit ihr verbunden?
Moment sind die zum Beispiel in Tandem. Ja. Also ein Chirurg ist da, der achtet, das nennt man übrigens Human in the Loop. Mhm. Also immer wieder der Mensch ist sozusagen die letzte Kontrollinstanz. Aber sehr häufig geben sie das auch ab. Es gibt zum Beispiel in der Radiologie in Röntgenaufnahmen können mittlerweile KI-Analysten viel, viel schneller erkennen als Menschen, wann Krebs entsteht. Zum Beispiel lange vorher schon, die sehen die Tumoren in der Bildung, was das menschliche Auge gar nicht sehen kann. Also das heißt, ich würde ich hatte schon mal Krebs, habe das gerade überlebt, so knapp. Das wäre gut gewesen, wenn die KI damals da gewesen wäre, dann hätte ich schon 2 Jahre vorher oder 3 Jahre vorher sagen können, du wirst irgendwann jetzt Krebs haben und ich hätte dann eine richtige Vorsorge machen können. Aber da wird KI zum Beispiel jetzt eingesetzt. Übrigens, ich hatte gerade so eine neue Geschäftsidee für dich, du könntest als Coach für die Berater sein, die jetzt arbeitslos werden. Weil es wären unheimlich viele. Also McKinsey hat jetzt gerade 5.000 Berater entlassen, weltweit. Also 10% von den 50.000, die sie haben, 5.000 sind entlassen worden, sind keine Berater mehr. Und die wurden ersetzt von 12.000 KI-Agenten.
Ist das ein Thema? Wie oft begegnet dir das? Weil wie gesagt, die Identität und der Status hängen komplett im Moment ja von unserer beruflichen Stellung ab. Auch unser Einkommen hängt ja davon ab. Also wir definieren uns über einen Beruf. Der Beruf gibt uns einerseits gesellschaftliche Anerkennung und B, sage ich mal, die finanziellen Ressourcen, um unser Leben zu gestalten. Dann leben wir entsprechend unseres Status. Ja, und plötzlich ist das irgendwie alles in Gefahr.
Na gut, wir haben ja sowieso eine Veränderung dieser ganzen gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn wir jetzt mal genau gucken, also erstmal, ich habe heute damit noch wenig zu tun, weil ich habe Unternehmenslenker bei mir, die natürlich weitsichtig vorausgehen wollen, die künstliche Intelligenz mit nutzen wollen, die aber ihre Beziehungen nicht ersetzen, die ihren Job nicht ersetzen und die ergebnisorientiert unterwegs sind oder erlebnisorientiert. Manchmal sind es ja auch einfach die Prozesse, die sie einfach begleiten wollen. Und ob das nun mit künstlicher oder ohne künstlicher Intelligenz passiert, sie wollen es dann einfach irgendwie diesen Prozess anschieben und dabei sein. Ja. Das ist ja wie ein bisschen Spieltrieb, machen wir uns mal nichts vor. Ja. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, ich habe in Vorbereitung unseres Interviews heute auch mal gesagt, meine Thesen, die ich raushaue, nämlich, Die KI kann ja nicht fragen, die Empathie fehlt ihr, sie kann keine tiefen Zusammenhänge erkennen und so weiter und so fort. Habe ich auch mit dem Prompt überprüft. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, das ist grundsätzlich richtig. Hier ist meine Schwachstelle, hier ist meine Schwachstelle, hier ist meine Schwachstelle. Aber bedenke mal da. Also es ist schon auch wirklich faszinierend, dass die Kritik an der eigenen Person auch von der künstlichen Intelligenz nicht Halt macht. Und um da eine Frage nochmal zu beantworten, wir werden unsere Identitäten an einer anderen Stelle finden. Wenn du heute mit jungen Leuten sprichst, dann sind die ja schon viel sinnorientierter, was wir ja manchmal total furchtbar finden, wenn die im Job nach einem Sinn fragen. Aber sie sind von der Jugend her schon ganz anders damit herangegangen. Da zählt jetzt nicht unbedingt das erste große Auto, sondern für viele in der Großstadt spielt ein Auto überhaupt gar keine Rolle mehr. Für die spielt eine Rolle, dass sie irgendwo einen Beitrag leisten, dass sie irgendwie in der Gemeinschaft tatsächlich irgendwie was Gutes tun und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn wir da weiter eine Verschiebung haben und eigentlich nur eine schnellere Verschiebung unserer Identität,
das ist kein Ersatz. Okay, aber das heißt, die Generation Z ist gar nicht faul, sondern KI-ready.
Also ist, wenn ist du das so willst, ja. Ist das na klar.
Aber warte mal ab, bis Generation A kommt. Also die sind jetzt schon in der Ausbildung langsam, die kommen.
Die sind damit ja groß geworden. Aber das heißt ja, dieses Arbeit ist nicht mehr so wichtig, Geld ist nicht mehr so wichtig, Freunde sind wichtig und Umweltschutz ist wichtig.
Es ist sehr
klischeebeladen.
Ja, ne, also so wie du es jetzt ausdrückst, schon. Weil es gibt ja einen großen Raum dazwischen, dass die schon sinnorientiert sind und nach Purpose streben und trotzdem noch gerne arbeiten, noch viel arbeiten, noch viel leisten wollen und so weiter.
Ich will ja auch was anderes hinaus. Ich habe ja die Klischees bewusst auch bedient, um dann nochmal klarzumachen, die sind eigentlich schon wirklich auf dem Weg, Alternativen zu suchen. Ich glaube nicht, dass es eine intellektuelle Leistung ist, also eine Art intellektuelle Evolution, weil die KI kommt, suche ich jetzt nach einem anderen Purpose und nach einer anderen Identität. Aber das ist natürlich Teil, da hast du ja recht, eines gesellschaftlichen Wandels. Gibt es da, sag mal, so eine soziologische Erklärung? Weil das würde ja eine extrem hohe Anpassungsfähigkeit der Menschen an KI nicht nur erfordern, im Sinne von wir reagieren darauf, sondern dann wäre das ja evolutionär schon irgendwo angelegt in unserer Gesellschaftsstruktur. Wie siehst du das?
Wir waren schon immer irgendwie evolutionär gesehen anpassungsfähig. Das werden wir auch immer bleiben irgendwo. Wobei mir fällt die Vorstellungskraft im Moment, gerade hier in Deutschland, weil ich schaue natürlich in meinem Umfeld herum, was ich meine, wenn ich jetzt schon sehe, wie man mit Bürgergeld und sowas umgeht, dann kann ich mir kaum vorstellen, wie das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen funktionieren wird und was aus den Menschen letztendlich wird. Ich meine, wir werden nicht alle Pfleger werden können oder Coaches oder Lehrer oder was ist noch? Religion soll noch eine Weile eine Rolle spielen. Aber ich meine, wenn man die Gesellschaft so anschaut, wie viel Prozent betrifft das denn, die überhaupt in der Lage wäre, all diese Jobs zu tun, die angeblich von KI nicht gemacht werden können? Das werden 5-10% der Gesellschaft sein. Was machen wir mit den 90%?
Ja, aber das ist ja genau die Frage.
Die kannst du auch nicht alle coachen.
Auf gar keinen Fall.
Ja, und selbst wenn, könnten sie das Coaching ja nicht bezahlen, weil das bedingungslose Grundeinkommen bitte für so einen Luxus dann ja auch nicht ausreichend sein. Deswegen ist schon die Frage, also wo führt das am Ende alles hin? Und wie gesagt, wir haben jetzt am Anfang drüber gesprochen, das wird eigentlich aus Beratern und werden die alle arbeitslos. Jetzt sind Berater ja nicht diejenigen, die von der Bevölkerung das große Mitleid bekommen. Aber wenn das am Ende des Tages, sag ich mal, irgendwo bis weit in die Gesellschaft hineinreicht und der Busfahrer und der Verkäufer und der Mann am Kiosk und von mir aus auch irgendwie noch den Dönerbudenbetreiber trifft, weil wir vielleicht irgendwie unser Essen in Tablettenform zugesetzt kriegen, dafür sind wir eben nicht ready und dann nutzt dann auch Purpose irgendwo wenig. Also wo soll das enden? Das ist vielleicht auch die Abschlussfrage. Was ist deine Vision, wo wir, wenn dann die allgemeine künstliche Intelligenz da ist,
Superintelligenz.
Ja, noch schlimmer, wenn die auch noch super ist, da wollen wir mal gucken, ist die auch super für mich? Wo endet das aus deiner Sicht?
Also es gibt du hast vorhin fatalistisch und so, aber es gibt Leute, die tief im Thema stecken, wie Eric Schmidt zum Beispiel, ein anderer, der Vater der künstlichen Intelligenz, der lebt ja noch. Und der warnt uns auch vor der Zukunft. Also die letzte These, die ich gehört habe, ist die mögliche Auslöschung der Menschheit, weil wir als Gefahr für die Erde gesehen werden. Also das ist die Extremform. Aber wer weiß. Ne?
Ja gut, dafür hätte ich eine KI gebraucht. Das wird der Welt mehr Schaden als Nutzen, sage ich mal. Das ist jetzt auch kein intellektueller Höhen.
Also ich sag mal so, ich denke eher kurz- bis mittelfristig. Ich will Menschen heute helfen, mit der Situation klarzukommen und sie zu rüsten für die Entwicklungen, die passieren. Das ist alles, was ich im Moment machen kann. Ich kann nicht in 10 oder 15 Jahren hineinblicken und sagen, wie es alles enden wird oder ob es überhaupt endet. Das kann ich nicht. Aber ich kann jetzt sagen, wir stehen im Wettbewerb global. Wir müssen viel tun, dass wir besser mit der KI klarkommen und besser mit der umgehen. Wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Stufe, die 2027 kommt. Und es ist jetzt höchste Eisenbahn. Es gab übrigens bei der zweiten industriellen Revolution, also die Einführung der Elektrizität, ne, gab es auch unheimlich viel Disruption. Ich wohne mitten in Potsdam gegenüber vom Stadtschloss. Da sind unheimlich schöne Laternen überall platziert und um den Stadtschloss herum haben sie alle kleine goldene Kronen und so. Und damals ist eine große Berufsgruppe weggefallen, als die Elektrizität, das waren die Gaslaternenanzünder. Die sind dann auch anhand der Disruption, der Einführung der Elektrizität, ist diese ganze Berufsgruppe weggefallen.
Naja, oder jetzt reden wir nicht über einzelne Berufsgruppen, sondern wir reden davon, dass 80% der Jobs potenziell wegfallen. Aber du wagst keine Prognose und sagst, wir werden uns irgendwo anpassen und wir werden uns anpassen müssen und wir müssen jetzt beginnen mit der Anpassung. Das ist so dein Petitum.
Ja, das ist unsere einzige Chance. Also wenn wir nur den Tech-Firmen folgen und ihnen einfach alles überlassen mit der Weiterentwicklung der allgemeinen künstlichen und der allgemeinen Superintelligenz, dann sind wir der ausgeliefert halt, ne? Deshalb müssen wir jetzt schon unheimlich viel lernen und nicht nur eben mit ChatGPT oder wie sie alle heißen, sondern tatsächlich Tools selber bauen. Barack Obama hat das schon 2012 gesagt, in seiner Abschiedsrede hat er gesagt, an die Jugendlichen von Amerika gewandt, hat er gesagt, ich will, dass ihr nicht nur die Apps benutzt, ihr sollt auch die Apps bauen. Ja.
Aber das ist ja Mahnung und Aufforderung zugleich. Vielleicht auch die Frage an dich.
Ja, muss man auch
die Frage an dich, Bernd. Wie sieht es in 15 Jahren aus mit der Coaching-Branche? Wie viel Mensch können und wollen wir dann noch sein? Das wird dich ja auch beschäftigen.
Ja, und eigentlich sind wir bei meinem Lieblingsthema gelandet, nämlich beim Punkt Verantwortung. Wir wissen alle nicht, wie es in 10, 15 Jahren aussieht. Wir wissen, dass wir eine exponentielle Entwicklung haben in allen Bereichen. Spätestens seit Corona wissen wir auch, was das ist und was das bedeuten kann. Tatsächlich müssen wir uns, glaube ich, alle unserer Verantwortung wieder noch bewusster werden. Also erstmal für den eigenen Umgang damit. Das heißt, auf der einen Seite das mitzubegleiten und sich dem nicht zu verschließen. Auf der anderen Seite eben auch die Kontrolle zu behalten und nicht Opfer der Technik zu werden. Und den Abläufen, die damit zu tun haben. Das spielt natürlich auch für das gesellschaftliche Miteinander, natürlich auch fürs Unternehmerische eine Riesenrolle. Und da finde ich gut, dass du sagst, wir können den Tech-Unternehmen das nicht völlig selbstständig überlassen, weil da gibt es dann auch die politische Verantwortung. Und das ist meines Erachtens eine Aufgabe, die kann dann auch nur die Politik lösen, weil sie ist ja dafür da, irgendwie auch eine Gesellschaft zu lenken und auch Kontrollmechanismen einzubauen und zu sagen, wo können wir welche Schritte gehen und welche sind halt brandgefährlich für morgen und übermorgen und die sollten wir lieber sein lassen. Und gleichzeitig aber auch den Wettbewerb, den wir auf der Welt haben, sich dem nicht zu verschließen.
Ja. Und da sind wir eben beim Thema Eigenverantwortung. Wir werden es selber ein Stück weit leben und gestalten müssen. Ich glaube eben nicht, dass die Regulierung von Bürgergeld und die Regulierung von Arbeitszeiten und von Arbeitszeiterfassung, das wird uns nicht in die Zukunft führen, sondern wir brauchen tatsächlich eine größere Vision. Das nehme ich mit. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass ihr im WND-Salon Wirtschaft gewesen seid. Bernd Kiesewetter, viel Erfolg beim Coaching, das es hoffentlich in 15 Jahren noch geben wird.
Es wird Bernd auf jeden Fall in
15 Jahren. Ja, und viel Erfolg der AC Authentic Architects for Change, dass dieser Wandel und diese Mission tatsächlich auch gelingen kann und diese Transformation dann auch die Menschen ein Stück weit mitnimmt und wir nicht mit Fatalismus ändern.
Nein.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der WND-Salon Wirtschaft mit interessanten Gästen und unser Thema war Zukunft der Arbeit, Zukunft der Beratung. Vielen Dank.